Herzlich willkommen zur 16. Episode des Best Buddy Podcasts. Wie immer mit dabei, Dennis. Hi, Dennis.
Hallo, Justus. Grüß dich. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Freut mich auch sehr. Ich glaube, langsam brauchen wir auch gar keine Intro mehr für dich. Langsam sollten die Leute dich kennen, aber trotzdem für die, die vielleicht neu einschalten. Du bist Hundetrainer in Düsseldorf und wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Justus, Gründer von Altenwurf und wir machen kaltgepresstes Hundefutter. Heute ein Thema, wo wir schon häufige Feedback zu bekommen haben und was wir auch in der vorherigen Episode schon mal angeschnitten haben. Und das ist das Aggressionsverhalten von Hunden und bei Hunden und wie man dann natürlich auch damit umgehen kann. Aber erstmal so ein bisschen, um es einzuordnen. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen als Hundebesitzer, weil manchmal, dass ein Hund bellt, unser Hund Kalu, der bellt auch manchmal bei manchen Hunden, bei manchen nicht. Ist das jetzt aggressiv? Ist das nicht aggressiv? Dennis, was würdest du sagen?
Dieser Podcast wird präsentiert von Alpenwurf. Ungesunde Hundeernährung ist ein großes und vor allem unterschätztes Krankheitsrisiko für Hunde. Und deshalb gibt es das kaltgepresste Hundefutter von Alpenwurf mit einem hundertprozentig transparentem Qualitätsversprechen. Das kaltgepresste Futter ist besonders schonend hergestellt und zeichnet sich durch eine transparente Rezeptur und Herkunftsangaben der Zutaten aus, damit du siehst, dass in deinem Futter nur das Beste ist. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Riesenrolle und deshalb kommen nicht nur die Zutaten aus der Region, das Futter wird in Deutschland hergestellt, sondern auch bei der Verpackung und beim Versand wird besonders darauf geachtet. Überzeug dich selbst und bestell heute das Futter auf alpenwurf.de. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 10% auf deine erste Bestellung. Guten Appetit und viel Spaß beim Podcast.
Ja, also erstmal muss man vorab sagen, dass Aggressionsverhalten sehr komplex ist und dass wir das in den 20 Minuten nicht ganz natürlich so krass definieren können und zerlegen können, wie es eigentlich ist. Deshalb versuchen wir in der Zeit, das so gut wie es geht zu beschreiben. Und was ist erstmal Aggressionsverhalten? Also Aggressionsverhalten ist erstmal ein Verhaltensmuster zur Verteidigung und Gewinnung von Ressourcen sowie zur Bewältigung potenziell gefährlicher Situationen. Das ist erstmal so die biologische Definition von Aggressionsverhalten. Und Aggressionsverhalten ist ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen immer als, wird das als gefährlich eingestuft und nicht erzogener Hund. Aber man muss einfach ganz klar sagen, dass Aggressionsverhalten ein völlig normales Verhalten ist, was der Hund auch zeigen sollte und auch zeigen muss. Es geht einfach darum, das Ziel ist es beim Hund dann, eine räumlich und zeitliche Distanz zur Bedrohung herzustellen. Das heißt also nicht, wie wir es manchmal so miterleben oder so einschätzen, dass der Hund jemanden verletzen möchte. Nein, es geht darum, eher Distanz aufzubauen. Ne, so und da, okay, das ist ja oftmals schon so ein bisschen falsch interpretiert. Mhm. Aggressionsverhalten, es geht immer noch darum, ist es noch destruktiv oder konstruktiv? Also destruktiv wäre, wenn der Hund Eskalationsstufen überspringt. Das wäre kein Normalverhalten mehr. Man trennt da zwischen Normalverhalten und Verhaltensstörung. Und wenn der Hund einfach keine Eskalationsstufen, also die nicht beachtet, das heißt drohen, ne? Defensives Drohen, offensives Drohen und dann immer weiterhin, wenn dann Hunde schon quasi nach potenziellen Kandidaten suchen, regelrecht, dann ist es schon eher so eine Verhaltensstörung. Aber ansonsten ist Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen völlig normal. Es geht darum, wenn das eigene Verhalten störend beeinflusst wird. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ich hatte heute einen Social Walk im Grafenbecker Wald in Düsseldorf. Und wir waren 11 Hunde. Die Aufgabe war, dass der Hund sich hinlegt, in die Platzposition geht und bestimmte Umweltreize und andere Reize wahrnimmt und aushalten kann. Wie zum Beispiel andere Hunde, Fremdhunde, so. Jetzt ist die Situation folgende, der Hund liegt dort gemütlich und seine Erwartungshaltung ist eigentlich, ich liege hier gemütlich und nichts passiert. Mhm. Es kommt aber ein Fremdhund. Jetzt stört er diese Erwartungshaltung und dadurch entsteht dann oftmals dieses, in Anführungsstrichen, Leinepöbeln, ja, die Erwartungshaltung ist, dass der Hund sich sagt, hier ist jetzt Ruhe und die Realität aber entweicht der Erwartungshaltung. Ja, so, und dadurch entsteht Stress und dadurch kann der Hund dann dieses Verhalten zeigen. Oftmals ist Stress Auslöser für dieses Verhalten und da kann man aber vorbeugen. Da kommen wir aber gleich zu. Und auf deine Frage zurück, auf dieses Leinepübeln war es bezogen, ne?
Ja, beziehungsweise so, also wann ist ein Verhalten wirklich aggressiv und wann ist es eigentlich gar nicht aggressiv? Geht dann, glaube ich, auch stark in die Richtung, wann ist eine Verhaltensstörung, wann ist es nicht?
Also, wie ich schon sagte, ne, also wenn der Hund regelrecht Eskalationsstufen überspringt, dann ist es eine Verhaltensstörung und ansonsten ist es oftmals normales Verhalten. Und hinzu kommt ja auch immer kontextbezogen, kontextspezifisch, das zu interpretieren. Das heißt, an der Leine ist es oftmals eine Mischform aus angelerntes Verhalten, aus Ressourcenaggression, aus Territorialaggression. Es kann aber auch eine sozial motivierte Aggression sein. Das heißt, der Hund macht sich regelrecht daraus ein Erlebnis, mit dem Hundehalter pöbeln zu gehen. Ja, da gibt es auch einen schönen Test, den Hund mal an einen Laternenpfahl zum Beispiel zu binden und man steht neben dem Hund und sobald der Stressor quasi auftaucht, in dem Fall könnte es ein anderer Hund sein, andere Artgenosse, und wenn der Hund jetzt anfangen sollte zu pöbeln, gehe ich einfach mal weg von meinem Hund. Der Hund ist ja angebunden und ich entziehe mich quasi meinem Hund und dann beobachtet man mal seinen eigenen Hund und oftmals ist es der Fall, dass der Hund dann nicht mehr den Hund anpöbelt, sondern er seinen Besitzer hinterher bellt. Und das wäre schon mal ein Indiz dafür, genau, dass es tendenziell in eine sozial motivierte Aggression gehen könnte. Und oftmals ist es ja so, ne? Wir erleben das immer wieder, dass Hunde an der Leine durch die Einschränkung, durch die Leine, ein anderes Verhalten zeigen als im Freilauf.
Ja, und sich dann wahrscheinlich auch so stärker fühlen mit ihrem Besitzer zusammen.
Ja, genau. Ja, ist ja auch oftmals dann die Frage, was zeigt der Besitzer für Verhaltensmuster? Mhm. Ist es ein ritualisiertes Verhalten schon? Ja, gibt der Besitzer eventuell schon Signale von sich, wo der Hund dann eine Verknüpfung hat, jetzt muss ich mich so zeigen? Mhm. Ne? So, und aber erstmal, wie gesagt, ist Aggression ein völlig normales Verhalten. Und wo wir einfach verstehen müssen, dass das Hunde auch zeigen dürfen und sollten. Wenn wir alles an Aggressionsverhalten eliminieren würden, gäbe es weitaus mehr große Probleme. Man muss es halt nur richtig einschätzen. Vielleicht für den in Anführungsstrichen Laien ist es wichtig zu unterscheiden, ist es destruktiv, das heißt, der Hund überspringt hier Eskalationsstufen.
Das ist ein super Punkt, hier noch tiefer einzusteigen, weil jetzt haben wir schon 2-3 Mal von den Eskalationsstufen gesprochen, aber was sind die Eskalationsstufen denn?
Also es beginnt zum Beispiel mit einem defensiven Drohen, mit einem offensiven Drohen, das heißt, die Körpersprache geht von zurückhaltend in die Offensive, ein Knurren fängt dazu an, ein Zähnezeigen fängt an, mehr so sich groß machen, imponieren. So, und wenn der andere Hund das übersieht, dann kann es sein, dass auch schon mal ein leichter Angriff nach vorne kommt. Ja. So, von einem ungehemmten Verhalten hin zu einem ungehemmten Verhalten. Das sind so Eskalationsstufen. Ne? Und es gibt halt Hunde, die von 0 auf 180 direkt quasi in den Angriff gehen, ohne vorher zu drohen.
Ja, also am Beispiel, wenn Kalu einen anderen Hund sieht, ist häufig so, dass er sich erstmal so flach auf den Boden legt. Ja. Seine Haare stellen sich langsam auf, wenn er den Hund nicht mag oder auch eigentlich sogar, wenn er ihn mag. Mhm. Und dann lässt er die Situation erstmal auf sich rankommen. Das ist wahrscheinlich dann eher eine defensive Aktion. Wenn Kalu dann anfangen würde zu bellen, zu knurren, dann wäre es eine offensivere Aggression, die er zeigt. Und wenn er dann losrennen würde, was er nie macht und noch nie gemacht hat, und den Hund irgendwie anfallen würde, dann wäre es eben eine sehr destruktive.
Es geht immer darum, also der Zweck des Aggressionsverhaltens, es geht immer darum, man spricht da so von dem biologischen Zustand beziehungsweise biologischen Fitness, das heißt, seinen Zustand zu optimieren. Ich habe hier bin in einer Stresssituation, hau bloß ab, anderen zum Beispiel. Und wie gesagt, es kommen aber auch noch andere Komponenten hinzu, wie oftmals, wie gesagt, die Leine ist eine sehr große Komponente, die Leine. die schränkt halt den Hund natürlich im Alltag ein. Deshalb ist es halt so wichtig, ganz am Anfang schon bindungsfördernde Aufgaben und Übungen mit dem Hund an der Leine zu machen, damit die Leine nicht so ein Korrekturhilfsmittel wird, sondern eher ein Bindeglied wird zwischen Hund und Halter. Der Hund soll darüber Vertrauen gewinnen. Es geht letztendlich darum, Orientierung und Halt zu geben, Vertrauen aufzubauen, dass der Hund sich sagt, alles klar, Hundehalter, mit dir kann ich auch solche Situationen bewältigen, ich schaffe das mit dir.
Okay, interessant. Das heißt so, was ich jetzt mitnehme, ist am Ende, Aggression ist erstmal was ganz Normales, dass ein Hund entweder, um die Definition so ein bisschen zusammenzukürzen, ich weiß nicht, ob es 100% passt, aber entweder möchte ich was anderes haben, das heißt, ich möchte XYZ haben, oder ich möchte irgendwas verteidigen. Und dadurch kommt halt dieses Verhalten, dass ein Hund Zähne zerknurrt und so weiter. Und das schaukelt sich dann immer weiter hoch. Die Hunde schaukeln sich dann wahrscheinlich auch gegenseitig sehr hoch. Und das kann dann halt losgehen, bis hin, der Hund will unbedingt zu einem anderen Hund und den irgendwie verscheuchen oder was auch immer.
Genau, ergänzend kann man auch sagen, so Aggressionsverhalten ist Wechselspiel von Angst und Stress. Das ist meist oft das Motiv. Und dann gibt es halt physiologische Stressreaktionen. Das ist, diese hast du bestimmt schon mal gehört, diese 4Fs spricht man da. Ich kriege sie gerade nicht auf Englisch zusammen, aber ich sage dir mal, was das ist. Das ist Flucht, Kampf, Kommunikation oder Meiden. So, das sind die 4 Möglichkeiten. Und je nachdem, welche Lernerfahrung der Hund auch gemacht hat, welche genetischen Dispositionen der Hund hat, wird aus diesen 4 Bewältigungsstrategien quasi eine gewählt. Mehr gibt es nicht. So, und wenn der Hund aber jetzt kommt der Punkt, Justus, der so wichtig ist, wenn dem Hund aber schon bestimmte Bewältigungsstrategien entnommen werden durch die Leine, zum Beispiel er kann nicht mehr meiden, weil wir den Hund durch solch eine Situation quasi zwingen, unbewusst, wir wissen es ja gar nicht, ja, ich führe meinen Hund durch eine Hundegruppe an der Leine und der Hund signalisiert mir eigentlich, ich möchte das eigentlich gar nicht, Dennis. Und jetzt ziehe ich den Hund aber mit an der Leine da durch. Und wenn das Verhalten nicht aufgebaut ist, wenn dort keine Bindung herrscht oder eine funktionierende Beziehung, dann kann es sein, weil der Hund nicht mehr meiden kann, geht er in den Kampf rüber. Mhm. Weil er so sehr unter Stress ist. Und also es gibt einmal die psychischen Reaktionen und einmal die physiologischen Stressreaktionen. Das sind halt diese 4 Fs. Kampf, Flucht, Kommunikation und Meiden.
Ja, okay, super spannend.
Und wenn die Erwartungshaltung, also die erlebte Realität, so wie das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, von der Erwartung abweicht, dann kommt Stress und dann kann es sein, dass der Hund hier nach vorne geht. Ein anderes Beispiel wäre Erwartung. Ich möchte hier in Ruhe auf meinem eigenen Territorium leben und was passiert? Kinder oder Besuch toben um einen herum, permanent laufen Hunde, fremde Hunde an den Zaun entlang. Und da kann es immer wieder sein, dass diese Ruhe gestört wird und der Hund sagt sich, Stress, drauf los.
Ja.
So, und da muss der Hund sich, aber dann ist es wieder Trainingssache, dass ich darauf meinen Hund drauf vorbereite, dass er eben nicht so impulsiv drauf reagiert. Das hat ganz viel mit Impulskontrolle zu tun.
Mhm. Spannend. Das ist eine 1er Überleitung, weil da kommen wir dann nämlich mit dem Management von Aggression. Das Beispiel bei uns, so Kanu und Postboten ist nicht das beste Team. Und wenn ein Postbote kommt, dann zeigt er genau das Verhalten, also will sein Territorium in Anführungsstrichen verteidigen. Und was wir da manchmal machen, ist, wenn wir sehen, der Postbote kommt, setzen wir uns mit Kanu dahin vor die Tür, ich halte ihn so ein bisschen fest, habe ihn im Arm. Und dann gucken wir halt an, wie der Postbote kommt. Und wahrscheinlich ist das zum Beispiel ein Weg zu managen. Und was sagt jetzt der Fachmann? Ist das ein guter Weg? Ist das kein guter Weg?
Das kann man durchaus so machen. Ja, ich finde es ja erstmal immer schön, dass man das gemeinsam bewältigt und dem Hund Sicherheit gibt. Jetzt müsste man diese Situation natürlich so ein bisschen noch weiter zerlegen. Welches Verhalten zeigt der Hund tatsächlich? Mhm. Aber wenn das aus dem Motiv heraus und oftmals, wie gesagt, zu 80% ist es eher Angst und Unsicherheit, warum der Hund dieses Verhalten zeigt. Ne, in dem Beispiel, Postbote kommt, mein Territorium, ja, ist in Gefahr, so, ich liege hier ruhig und das will er jetzt auf einmal, ist es erstmal schön, gemeinsam dem Hund zu vermitteln, pass mal auf, du brauchst ja gar nicht unsicher zu sein. Es wäre in dem Fall eigentlich etwas ganz Schönes, eine Desensibilisierung. Das heißt, ich gewöhne meinen Hund an diese Situation. Mhm. Ja, so, und ganz wichtig aus dem aus der Lerntheorie ist es halt zu verstehen, wenn ich eine Verhaltensänderung haben möchte, muss ich die Konsequenzen aus einem Verhalten kontrollieren können. Mhm. In dem Beispiel, was du gesagt hast, ja, du kannst ja die Konsequenz jetzt kontrollieren. Nämlich, wenn Kalu dieses Verhalten zeigt, kannst du die Konsequenz kontrollieren und kannst soweit das Verhalten auch ändern. Das geht. Ne? Und ganz am Anfang auf deine Frage, was kann ich ganz am Anfang machen? Aus der Ferne, was ich immer als Tipp geben kann, ist erstmal ganz unten, man muss sich das wie ein Hausbau vorstellen, okay, ist der Keller immer das Management. Management ist erstmal ganz plakativ Problemvermeidung. Das scheint nicht immer zu funktionieren, das ist auch nicht immer super souverän, aber ich muss abwägen, soll der Hund das Verhalten weiter zeigen können und dürfen oder manage ich das Ganze und der Hund kann das gar nicht mehr zeigen. Das hieße zum Beispiel,
den anderen Weg einfach zu nehmen beim Spaziergang. Ich sehe, da kommt ein Hund und ich gehe woanders lang.
Genau. Ich sage immer, man muss immer trennen zwischen Training und Ernstfall. Und wenn ich den Ernstfall nicht trainieren kann, dann rate ich immer dazu, versucht souveränes Management, ich füge noch ein souveränes Management hinzu, weil wenn ich jetzt flüchten würde, wie ein Irrer, oh Hund, schnell weg hier, ja, dann ist natürlich auch nicht sehr souverän und was ich da an Stimmungsübertragung natürlich gebe, ist natürlich auch nicht ganz so toll, ja, und das wäre erstmal, auf deine Frage zurückzukommen, Justus, Management ist immer quasi der Keller, gibt Sicherheit und heißt Problemvermeidung. Und was dann käme, wäre Thema Spielregeln, Grundgehorsam, Beziehungsebene. Das heißt, es gibt klare Spielregeln. Und Spielregeln heißen nicht eine Dominanztheorie oder sowas. Ja, es geht darum, dem Hund Sicherheit darüber zu geben. Und wenn ich meinen Hund durch bestimmten Grundgehorsam besser kontrollieren kann, kann ich auch besser in solche Situationen mit meinem Hund hineingehen und dann über spezielle Therapiemaßnahmen meinen Hund trainieren. Ich brauche aber einen gewissen Grundgehorsam, damit ich das überhaupt lösen kann. Sonst funktioniert es nicht. Spielregeln, Grundgehorsam, Management gehören immer mit dazu.
Okay, spannend. Das wäre beim, ich glaube, bei beim Leimpöbeln auch ganz häufig der Fall oder unsere Lösung, die wir so beleuchtet haben. Und das eigentlich diese Aggression, dieses aggressive Verhalten nach außen hin, was dann vielleicht auch zu stark ist, dass das eigentlich eine Konsequenz ist von was, was eigentlich schon vorher nicht ganz richtig gelaufen ist.
Richtig.
Und, dass da die Erziehung nicht ganz geklappt hat, dass man keine vernünftige Bindung mit seinem Hund aufgebaut hat. Und wie kriege ich das dann wieder hin, gerade wenn der Zug in Anführungsstrichen vielleicht schon abgefahren ist? Das stelle ich mir recht schwer vor.
Ja, es gibt ja, also es gibt einige Experten, gebe ich dir recht, die sagen, dass die Amygdala, das limbische System, niemals vergisst. Das heißt, die Emotionen sind immer da. Man kann sie aber überschreiben. Das, okay, ist auch bewiesen, dass man neue Verknüpfungen herstellen kann. Und am Ende des Tages geht es hier immer um Belohnungen. Um andere Emotionen herbeizuführen, muss ich meinen Hund gezielt verstärken über bestimmte Therapiemaßnahmen. Das wäre zum Beispiel eine Gegenkonditionierung, das wäre Klick für Blick, ja, das wäre Klick für Blick mit Benennen, das wäre nochmal eine Weiterentwicklung, aber es geht auch darum, meinen Hund daran zu gewöhnen. Als Beispiel diese Managementmaßnahme, dass der Hund mich die ganze Zeit anschauen soll, wenn zum Beispiel ein Hund käme jetzt und dann sagen wir schau, dann können wir es eventuell so schaffen, dass es nicht eskaliert, aber dieses alleinige Schau, dass der Hund mich anschauen soll und wir gehen es daran vorbei, wird nicht ausreichen, um die Emotionen zu ändern. Der Hund muss den anderen Hund wahrnehmen, wir bleiben mal beim Beispiel anderer Hund jetzt, ja. Um seine Emotionen dann zu ändern, muss ich diesen negativen Reiz, in dem Fall der Hund, muss ich positiv besetzen. So, Das ist die Theorie, die er sagt.
Ja, wollte ich gerade fragen, wie mache ich das jetzt?
Also. Eine Gegenkonditionierung wäre zum Beispiel, dass ich erstmal auf drei Komponenten achte, dass ich eine gewisse Distanz zu diesem Auslöser habe. Das heißt, meine erste wäre, ich habe eine Distanz. Ich weiß überhaupt, was der Auslöser ist, also eine Identifikation des Auslösers. Und ich brauche eine hohe Motivationslage für meinen Hund, dass er sich sagt, ich nehme das Futter, statt jetzt zu pöbeln. Dann wären wir aber schon an einem Punkt, Justus, wo ich sage, ja, das bleibt immer eine Interessenskollision auf freiwilliger Basis.
Will ich Futter oder will ich jetzt pöbeln?
Richtig. Und ich kenne genügend Hunde, die sagen, nö, Futter nehme ich jetzt nicht. So, ne?
Hast
du
keinen Alpenwurf bekommen, nein.
So. Da wird es dann, ja, wenn man da nur mit Futter agiert, wird es ein bisschen schwierig. Da bleiben dann so die Lösungen aus. Es kann eine absolute Macht sein, die Gegenkonditionierung in Einzelfällen. Auch Klick für Blick klappt in Einzelfällen. Klappt aber in manchen oder vielen Fällen eben auch halt nicht. Es gibt nicht diese Pauschallösung, diesen Königsweg, wo ich sage, dadurch wird Aggressionsverhalten komplett eliminiert oder dadurch wird der Hund komplett ruhig. Es ist immer ganzheitlich zu betrachten. Und in diesen ganzen Spielregeln, was das Erdgeschoss wäre, also Kellermanagement, Erdgeschoss, Spielregeln, Grundgehorsam, da haben wir zum Beispiel Hausstandsregel, Schleppleintraining, Grundgehorsam, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Auslastungsformen. Wir haben da ganz viele Maßnahmen, ein langsames Führen. Es gibt so viele Maßnahmen, selbst in diesen Spielregeln-Baukasten, die ich erstmal quasi aufbauen müsste, um dann speziell entweder mit einer Gegenkonditionierung, Umkonditionierung oder einer Desensibilisierung zu arbeiten. Und eine Gegenkonditionierung ist das, ich versuche, den negativen Reiz positiv zu besetzen. Allerdings ist das, wie gesagt, in Einzelfällen möglich. In manchen Fällen ist das halt nicht möglich, weil der Hund hier immer auf einer Freiwilligkeit trainiert wird und er kann selber entscheiden, nutze ich jetzt das Futter oder bin ich jetzt gerade so erregt und will lieber pöbeln.
Ne?
Und das Zweite ist halt noch, was hinzukommt, ist, wir wollen ja eigentlich einen ruhigen Hund haben, einen entspannten, gelassenen Hund. Und was entsteht oftmals auch durch Futter, dass der Hund zwar eventuell nicht pöbelt, aber in einer hohen Erregungslage bleibt durch das Futter, durch das Schlecken, ja, ständige Schlecken oder Futter nehmen, bleibt der Hund natürlich in einer Lage, die jetzt nicht runterfährt. Der bleibt in einer sehr erregten Lage. Und das ist halt oftmals der Punkt, wo ich sage, ja, im Einzelfällen klappt Futter, ja, aber in vielen Fällen klappt auch nicht Futter. Am Ende des Tages aber vielleicht abschließend zu sagen und eine Frage so ein bisschen zu beantworten. Du merkst schon, es ist sehr komplex.
Das wäre wirklich, also das Thema ist sehr, also ein schönes Bild mit dem Haus. Ich glaube, das hilft, um mich zu verstehen.
Das wäre die Grundorientierung. Wir haben Management, wir haben Spielregeln und dann kommen die speziellen Trainingsmaßnahmen. Das wäre das Dachgeschoss. Das ist die Grundorientierung. Und so kann ich an Aggressionsverhalten rangehen und auch trainieren.
Ja, macht total Sinn. Was ich da, glaube ich, noch hinzufügen kann, ich habe nämlich das Feedback von einer unserer Futterbotschafterin erhalten, dass sie bei ihren Trainingshunden sehr stark darauf achtet, was sie am Ende für Futter bekommen und was da drin ist. Weil gewisse Kohlenhydratlieferanten bringen halt ganz viel Energie, auch sehr, sehr schnell. Mhm. Und das heißt, gerade auch über das Futter kann man hier sehr, sehr viel steuern, auch wie viel Protein ist am Ende im Futter und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, wenn man dann ein größeres Problem mit hat, durchaus auch einfach mal auf die Rückseite des Futters schauen.
Lohnt sich
immer, weil häufig ist man überrascht, was da drin ist. Aber gerade auch, wenn man hier eine Aggression zu erhalten hat, ist das, glaube ich, echt ein sehr relevanter Punkt. Cool. Und ja, wirklich krass komplexes Thema, aber ich glaube, der Impuls, den sie geben, fang ganz unten an, fang im Erdgeschoss an oder eigentlich im Keller, ist, glaube ich, ein super wichtiger.
Und was alles so abschließend zu sagen, so Faktoren sein können, das können genetische Dispositionen sein, organische Ursachen, auch das ist immer natürlich an der ersten Stelle erstmal auszuschließen. Hat der Hund irgendwelche, gibt es irgendwelche organische Ursachen, Schmerzen, hormonelle Störungen, Entwicklungsstörungen, Geschlechtshormone, das ist alles wichtig. Dann ist oft der größte Punkt ist aber mangelhafte Habituation und mangelhafte Sozialisation. Da ist oftmals so die Ursache zu finden und Man kann es trainieren und behandeln, auf jeden Fall.
Ja.
Löschen geht nicht mehr, aber überschreiben. Überschreiben im Sinne von eine zweite Lernspur quasi drüberlegen.
Hm. Ja. Für die Amygdala nicht mehr. Cool, Dennis. Spannende 16. Episode. Nächstes Mal sprechen wir über Hund und Kind, ob das gut funktioniert, ob man sich vielleicht sogar Hund und Kind parallel, das heißt anlegen, ich glaube, Kind legt man sich jetzt nicht an oder zu, aber ob das parallel gut funktioniert. Ich bin gespannt. Ansonsten dir eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Schöne Woche. Ciao.